Geschichte, die mich extrem bewegt hat vor ein paar Jahren, um auf das Thema von der heutigen Predigt zu kommen, wo es wieder um das Herz geht, mit einem ganz speziellen Thema heute. Und diese Geschichte, mit der ich starten möchte, die spielt im Jahr 1853, also schon eine ganze Weile her. Und in diesem Jahr wurde ein junger Mann geboren, der hatte eine klare Berufung zu einem Evangelisten. Der wollte Menschen das Evangelium predigen und Verlorene zu Jesus führen. Und er hatte wirklich eine Last dafür für Menschen, die ganz unten in der Gesellschaft waren. Und er zog aus mit seinen jungen 20 Jahre voller Elan, vielleicht auch naiv, aber voll brennend mit dem Evangelium. Und er zog aus in die schwierigsten Gegenden von Amsterdam. Und die schwierigen Gegenden in Amsterdam waren die Kohlekraftwerke, die es damals noch gab. Und dort könnt ihr euch vorstellen, was los war. Alkoholismus, Prostitution, das volle Programm von dieser Schicht, die sich damals getroffen hat, um Kohle abzubauen. Und da waren so viele Missstände. Und er begann dort in diesen dunklen Stellen das Evangelium zu predigen. Und es geschah eine Erweckung an den dunkelsten Orten in Amsterdam bei den schwierigsten Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Es geschah was Wunderbares und was Wundervolles dort, als er zu predigen begann. Aber, und dann kommt dieses blöde Aber in dieser Geschichte, er kam mit diesen Menschen in die reformierte Kirche damals in Amsterdam und er stieß auf verschlossene Türen. Die Kirche war nicht bereit, von ihrem Herzen her die Menschen aufzunehmen, mit denen er die Zeit zubrachte, um sie in eine Gemeinschaft hineinzuführen, die für diese Menschen da gewesen wäre. Die Menschen aus dieser reformierten Kirche wollten mit dieser Unterschicht nichts zu tun haben. Der Mann brachte die falschen Menschen mit in den Gottesdienst. Und mein kleines Fenster auf, ich habe für mich gedacht, wo wäre ich bereit, ein offenes Herz immer noch zu haben, wenn mir die Tür auftun für Menschen, die vielleicht stinken, die mit Alkohol ein Problem haben, die nicht so sind, wo ich denke, dass es toll wäre, dass die hier wären. Klammer zu. Und dann begann eine Verleumdungskampagne gegen diesen jungen Mann. Sie schlossen nicht nur die Tür vor ihm und haben gesagt, wir möchten nichts mit dir und den Menschen zu tun haben, die du bringst. Sie haben noch Lüge über ihn erzählt. Sie haben ihn verleumdet, Gerüchte über ihn verbreitet, weil er die falschen Menschen mitbrachte. Menschen, die zu Jesus gefunden haben, aber die äußerlich noch nicht die Erneuerung erfahren haben, die innerlich stattgefunden hat. Und wisst ihr, das Schlimme war, da war niemand an der Seite von dem jungen Mann, der ihn ermutigt hätte, zu sagen, hey, lass das nicht in dein Herz, diese Ablehnung. Lass diese Bitterkeit nicht in dein Herz. Segne diese Menschen, auch wenn du sie nicht verstehst. Aber geh dein Leben mit Jesus weiter und lass es nicht in dein Herz, was da gerade in Ablehnung geschieht. Da war niemand im Leben von diesem jungen Mann, der all das erlebte. Er war alleine als 20-Jähriger, enttäuscht und abgelehnt und verleumdet. Verfolgt von denen, die ihn eigentlich ermutigen sollten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und so konnte er das Gleichgewicht in seinem Leben nicht mehr halten. Er war so enttäuscht, er wurde bitter und er fing an, die Menschen zu hassen, die ihn hassten. Und er hat sein Herz geöffnet für die Finsternis der Bitterkeit. Er hat die Erweckung verlassen und alles ist zerbrochen. Und dann hat er sich einer Sache zugewandt, die er neben dem Predigen irgendwie auch ganz gut konnte. Er begann zu malen. Er fing an, die Gegenden zu malen, in denen er zuvor Jesus verkündigt hat. Er fing an, das Leben dieser einfachen Menschen zu malen, bei denen er das Evangelium verkündigte. Und er fing an, die Felder zu malen, wo er unterwegs war, die Häuser, Stühle, einfache Vasen. Und dann übernahm die Dunkelheit im Leben von diesem Mann in seinem Herzen immer mehr die Überhand. Er malte Landschaften mit schwarzen Vögeln. Er malte ein Selbstporträt mit einem abgeschnittenen Ohr und spätestens jetzt hat sie Anja verraten. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Der Vincent van Gogh war ein Erweckungsprediger. Und dann im Alter von 46 Jahren ging er wieder auf diese Felder, wo er zuvor Menschen zu Jesus geführt hat, aber diesmal nicht mit der Bibel, diesmal mit einer Pistole in der Hand. Und er nahm sich das Leben. Und ich finde es brutal tragisch. Und ich muss fast jedes Mal heulen, wenn ich die Geschichte lese und denke, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, oder? Ein Erweckungsprediger, der zum Maler wurde und sich das Leben nahm, weil eine Bitterkeit in sein Herz kam und niemand da war, der gesagt hat, ich nehme die Pinsel weg von den Menschen, die dein Herz gerade mit dieser Ablehnung bemalen. Da war niemand da. Und er war alleine. Und die Bilder seines Herzens, die fanden irgendwann Ausdruck auf den Bildern seiner Leinwand, die er als Künstler gemalt hat. Und so tragisch das Ganze ist, aber es führt mich letztendlich zum Predigttitel für heute und zum Thema, wenn es um das Herz geht. Und die Überschrift heute heißt die Leinwand unseres Herzens. Die Leinwand deines Herzens und meines Herzens. Und im Leben von Van Gogh, das sehen wir auf eine ganz extreme Art, dass die Botschaften, die auf unserem Herzen landen, dass es wie Bilderbotschaften sind, dass es wie Bilder sind, die jemand auf unser Herz malt, unser Herz geprägt wird und sich dort fast wie einbrennen, dass die unser ganzes Leben entscheidend beeinflussen. Ganz entscheidend, ganz massiv. Bei ihm sehen wir, was passiert, wenn wir unser Herz nicht behüten. Aber wenn niemand da ist, der uns hilft, unser Herz zu behüten, das sehen wir in seiner tragischen Geschichte. Wir sehen, was passiert, wenn wir es zulassen, dass was auf unser Herz kommt, das uns negativ prägt und beeinflusst. Und deshalb ist dieser Bibelvers auch heute immer noch so zentral aus dem Sprüche von Salomo. Vor allem aber behüte, bewahre dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder wie der Luther schreibt, daraus fließt das Leben. Die Botschaft, die auf das Herz von Van Gogh gemalt wurde, die hieß, du bist hier nicht gewollt. Du bringst die falschen Menschen mit. Die Botschaft hieß Ablehnung, die Botschaft hieß sogar Verleumdung. Muss denn Jesus denken, der verleumdet wurde? Die Botschaft hieß Verrat, abgelehnt. Und es war niemand da, der ihm half, dass diese Bilder nicht auf sein Herz kamen. Ich habe heute noch eine zweite Geschichte am Ende meiner Predigt. Die hat ein Happy End, ich brauche das. Und die wird uns reinnehmen in jemand, der verhindert hat, dass falsche Botschaften auf ein Herz kamen. Aber so wichtig für mich heute, die Bilder, die auf unser Herz gemalt wurden, die bestimmen unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und deshalb die Leinwand unseres Herzens. Und wisst ihr, bei der Vorbereitung kann man das so. Manchmal denken wir, wenn so ein Kind neu geboren wird, die Judith ist gerade daheim, ist bald soweit, ne? Man denkt so, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann ist die Herzensleinwand noch weiß, oder? Aber das ist aus meiner persönlichen Sicht nicht so. Das Kind, wenn es gezeugt wird und der Geist Gottes reinkommt und der menschliche Geist entsteht, da beginnt schon, dass jemand auf die Herzensleinwand von so einem kleinen, ungeborenen Kind malt. Die Emotionen der Mama sind ein Pinselstrich schon auf dem Ungeborenen. Die Wahrnehmung im Äußeren, ob da Streit ist, die Atmosphäre in der Familie, sind Pinselstriche auf dem kleinen Herzen von diesem ungeborenen Kind. Und ich kann es nicht mehr hören, wann denn Zeit ist, ein Kind abtreiben zu dürfen oder nicht. Ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ein Kind nimmt wahr. Ein Kind nimmt wahr im Mutterleib. Und deshalb sind die ersten Pinselstriche schon viel früher als erst dann, wenn ein Kind auf der Welt ist und was erlebt mit Menschen um ihn herum. Und dann hat mich trotzdem genau die Frage bewegt, ja, wer bemalt denn eigentlich unser Herz? Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass solche verschiedenfarbige Pinselstriche auf unser Herz kommen? Und könnt ihr euch die Antwort schon denken, die ist ganz vielfältig, die Antwort. Wie gerade schon erwähnt, das ist Atmosphäre, das das Kind im Mutterleib schon erlebt. Das sind Eltern, wie sie ein Kind anschauen. Ob Wunschkind oder, oh Mann, das sind Geschwister, wie es mit dem Kind umgeht. Das sind Erziehungsberechtigte, die Großfamilie, alles, was reinkommt auf so ein Kind. Und vor allem die ersten 6 Jahre wird so ein Kinderherz emotional ganz stark geprägt und gemalt. Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer, Lehrerinnen, will keinen ausschließen heute Morgen. Meine Frau, nicht meine Frau, Entschuldigung. Das ist, wenn es nicht dasteht, dann fange ich an, einen Scheiß aus dem Schwätzen. Das ist echt brutal. Die Frau, die als Lehrerin mein Herz beschrieben hat, die hieß Glitschkipper. Der Name wird mir immer bleiben. Die hat mir in der dritten Klasse eine geschmiert, weil ich meinen Namen auf dieses Ding da irgendwie falsch draufgeschrieben habe, vor der kompletten Klasse. Da wurde das Herz von dem kleinen Junge ganz schlimm bemalt. Es waren keine schönen Bilder da drauf. Wir haben so eine Macht, Kinderherzen zu bemalen mit den unterschiedlichen Botschaften. Und ich bin froh um Lehrer, die hier sind. Wir haben es gestern, ich war in Ditzingen, 30-Jahr-Feier von meiner theologischen Ausbildungsstätte. Und da vorne hat gesagt, Leute, wir sollten 30 Schulen gründen, Bernd. Und ich habe den Eindruck gehabt, das war für dich, anstatt 30 Gemeinden. Weil dort, was stattfindet an Prägung und Bildung, das so wesentlich ist, auch in der Atmosphäre. Und dann gibt es natürlich die Gesellschaft, die unsere Herzen prägt und bemalt und die Kinderherzen bemalt und prägt. Und dann gibt es die Kirche, Gemeinde, die ihr Bild von Gott, von Nachfolge, von Christsein auf unsere Herzen malt. Als kleines Kind, wenn man in die Kinderkirche geht, und ich bin so froh, dass wir hier ganz tolles Team haben, oder? Die Kinderherzen prägt auf eine Art und Weise, wo man sagt, es ist gut so, dass die Kinderherzen heute Morgen hier unten bemalt werden mit einer guten Botschaft, mit einem Gottesbild, wo man sagen, das ist gut für sie, eine gute Saat. Amen. Und dann gibt es aber noch uns selbst. Wir bemalen tatsächlich unser eigenes Herz. Und wie geschieht es, wenn wir Dinge erleben und sie für uns interpretieren, dann nehmen wir den Pinselstrich selber und bemalen unser Herz durch die Interpretation von Umständen und von Erlebnissen. Und manchmal sind es ermutigende Pinselstriche. Manchmal deuten wir Situationen aber auch aus unserer verletzten Perspektive und bemalen unser Herz über verschiedene Ansichten da drin. Ich komme gleich noch drauf, welche Dimensionen das sind. Also es sind nicht nur andere, die unser Herz bemalen. Es sind auch wir selbst, die immer wieder zum Pinsel greifen und Bilder auf unser Herz malen über ganz verschiedene Ansichten. Also eine ganz wichtige Geschichte. Wer bemalt denn unser Herz? Ganz vielfältig. Und ich möchte uns reinnehmen heute Morgen in 4 Dimensionen. Ich werde aber nur 2 behandeln, die für mich wichtig geworden sind. Wo habe ich Bilder auf meinem Herz über verschiedene Bereiche? Ich habe es bewusst Dimensionen genannt, wo diese Herzensleinwand wichtig ist. Die erste Dimension, habe es euch mal hier mitgebracht, die Bilder auf unserem Herzen über Gott. Unser Gottesbild, wie sehen wir Gott, wie nehmen wir ihn wahr, ist eine ganz wichtige Dimension. Dann rechts drüben, die Bilder auf unserem Herzen über uns selbst. Also wie ist unser Selbstbild? Das steckt in dem Wort, steckt da schon das Wort Bild drin. Bin ich das Mauerblümchen, das 5. Rad am Wagen oder wie nehme ich mich denn wirklich wahr? Und wenn ich heute mit euch darüber spreche, dann geht es mir nicht um die fromme, oberflächliche Antworten. Dann geht es mir um die Reise zu unserem Herz, was tief verborgen wirklich noch drinsteckt. Und von dem ist wesentlich abhängig, was wir mit den Bildern beginnen. Dann links unten noch die Bilder auf unserem Herzen über andere oder auch für uns Christen. Wie sehen wir die Welt da draußen? Wer leben wir andere Menschen? Ist eine ganz wichtige Dimension von Bildern auf unserem Herzen, die unser Verhalten prägen. Und der letzte Punkt, auch noch ein ganz heißer, Bilder auf unserem Herzen über den Teufel. Auch das ist ein ganz wichtiger Glaubensaspekt, der uns immer wieder bewegt und in verschiedene Dinge reinbringt. Um euch zu beruhigen heute Morgen, ich werde nur 2 Themen ansprechen. Die beiden anderen bringe ich dann am Ende des Monats, wenn ich nochmal predigen darf. Und überhaupt bräuchte man für das Thema eigentlich ein Seminar. Eigentlich ist jeder Bereich, jede Dimension, sollte man sich Zeit nehmen, zu reflektieren, mit dem Heiligen Geist reinzugehen. Und wenn es nachher um die Erneuerung der Bilder geht, auch Zeit nehmen. Gott, was hast du denn für Bilder für mein Herz, wenn ich ins Austauschen gehe? Jo, aber ich wage es mal heute Morgen mit euch 2 Dimensionen anzureißen, die ihr mal mitnehmen könnt und vielleicht für euch daheim auch bewegen könnt. Genau, die erste Dimension, Bilder auf unserem Herzen über Gott. Jetzt schon mal noch ein Wasser, Martina. Welche Bilder wir über Gott auf unserem Herzen tragen, entscheidet alles. Es entscheidet über die komische, stille Zeit, Was erwartet Gott von mir in der stillen Zeit? Erwartet er überhaupt irgendwas? Mein Gottesbild, was ich auf dem Herzen trage, über ihn entscheidet, ob ich ihm vertraue oder eher misstraue, ob ich ihn als Freund sehe oder als was auch immer. Danke. Es entscheidet über unsere Nachfolge. Deswegen beginne ich auch mit dem Punkt, bevor ich dann zu mir selber oder andere komme. Das ist die Wurzel von dem Baum, der heranwächst. So entscheidend, und zwar wirklich, welche tiefe Bilder ich über Gott in meinem Herzen trage. Und ein Bild, das ich hatte, ich werde immer wieder auch was Persönliches einbauen und von der Bibel her das betrachten, das war das Bild, das ich von Gott hatte über einen Baggerfahrer. Weißt ihr, habt ihr schon mal einen Bagger gesehen? So, ihr Väter mit euren Kindern schon mal drauf gewesen? Ja, so die alte Bagger, die neue haben heute einen Joystick, aber die alte Bagger, die haben so verschiedene Hebel da raus mit so Knubbel und dann zieht der Baggerfahrer und dann kommt Schaufel hoch, dann dreht er sich und rum und um. Und dieses Bild, das ich in meinem Herzen über Gott trug, das habe ich entdeckt in einer Seelsorge-Session, wo ich bei der Anima wieder war, bin da über viele Jahre schon dort und es war ein schlimmes Erlebnis, der Tod vom Rainer, von meinem Schwager, hat das Ganze ausgelöst, wo ich gebetet habe und er ist eben nicht aus dem Krankenwagen rausgekommen, sondern er hat es nicht überlebt. Und wo ich das alles verarbeitet habe, saß ich da bei der Anne und sage, weißt du, Anne, Gott ist doch wie so ein Baggerfahrer. Das kam innerlich hoch, das Bild. Hab das nicht produziert, das war auf einmal da. Der sitzt doch am längeren Hebel da oben und der macht sowieso, was er will. Dann war die Scheiße endlich draußen. Über Jahre hinweg trug ich das in meinem Herzen, dieses, wo ich ja außer fromm, wenn er mich hier gefragt hätte, welch Gott, ja, Gott ist ein liebender Vater, der lässt mir immer einen freien Wille und alles, was wir so eine fromme Antwort haben, aber in meinem Herzen drin, war die tiefe Enttäuschung, der macht eh, was er will. Und das sitzt sowieso im längeren Hebel. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich auf dieses Bild gekommen bin. Und es hat nochmal Jahre gebraucht, bis dieses Bild aus meinem Herzen draußen war. Und bis es Gott erneuert hat. Durch ein anderes Bild über ihn. Das war ein Prozess. Gideon ging ein Prozess. Der war nicht gleich von heute auf morgen der streitbare Held. Der hat zuerst mal bei Nacht in seiner Familie den Götze da umgeschmissen. Das kommt bei meiner nächsten Predigt noch so als Ermutigung, dass Gott mit uns auch Prozesse geht, die Leinwand zu reinigen. Mama, bei den Kiddies Kinder noch die Magnettafeln. Mama, wünsche ich mir, da ist so ein komisches Herz auf meiner Magnetleinwand. Und dann nimmt man den Ratscher, Ratsch, und dann ist es ausradiert. Und dann kann man neu bemalen. Ich glaube, dass Gott es auch tun kann mit unserem Herzen, aber ich empfinde, nachhaltiger ist es manchmal, wenn dieses Ausradieren, komme ich am Schluss, bekommt er drei Punkte und einiges ist, wie reinige ich diese Leinwand? Es ist manchmal ein Prozess, der ein bisschen länger dauert und der schmerzhaft ist. Aber ich glaube, dass Gott tief einen Wunsch danach hat, unsere Herzensleinwand neu zu bemalen. Heute ist das Bild vom Baggerfahrer wirklich weg. Und da ist ein liebender Vater, der in meinem Bett sitzt, meine Hand hält und sagt, ich lasse dich nie alleine. Da hat sich was erneuert und das ist meine Ermutigung an euch. Und wenn man so auf das Thema guckt, welches Bild habe ich denn im Herzen über Gott und wie kann ich denn das erneuern, dann ist so der einfachste Weg, obwohl er nie einfach ist, das Leben von Jesus anzuschauen. Und was sagt denn Jesus zu Philippus? Er sagt zu ihm, so lange bin ich bei euch, Philippus. Und du fragst nach dem Vater, kennst mich nicht? Und sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann war im Gespräch die Woche mit der Nina, haben wir ein paar Sachen telefoniert und auch über das Thema. Und dann sagt sie, Mensch, das ist so bei Word, bei Heart, muss ich an die Liane denken. Eintauchen in die Geschichte mit Jesus. Oder an das Bibliodrama dann letzten Samstag. Ich war nicht dabei, aber ich glaube, es ist gut, es findet nur öfter statt. Einzutauchen in die Geschichten von Jesus. Vielleicht einen Teil mitzuspielen oder auswendig zu lernen. Ich war noch nicht bei Wörter hart dabei, aber ich glaube, dass es ein Auseinandersetzen mit der Geschichte am Anfang braucht, oder? Und so ein tiefes Verstehen, wer bin ich in der Geschichte, was macht sie mit mir? Einzutauchen, wer war Jesus und wie hat er den Vater repräsentiert? Um ein neues inneres Gottesbild zu bekommen. Ich glaube, Jesus anzuschauen, auf der einen Seite die Güte, die Gnade mit verlorenen Menschen, die wie Vincent van Gogh aus der untersten Schicht kamen, mit denen hat er sich auseinandergesetzt und gleichzeitig den religiösen Selbstgerechten hat er hart die Stirn geboten. Das war unser Jesus. Und meine einfache Einladung heute Morgen, manches braucht therapeutische Aufarbeitung, ich weiß sehr wohl. Aber so die einfachen Schritte vielleicht zu gehen ist, nimm dir diese Woche mal Zeit und lese mal den Johannes über Jesus. Wie war Jesus wirklich? Und dann, wow, so bist du Vater, so ist unser Gott. Und eine zweite Möglichkeit, das haben wir in der Kleingruppe gemacht, um unsere Sicht über Gott zu erneuern, das ist ein Buch, das heißt das Wesen Gottes. Wir haben uns mit dem Wesen Gottes, mit dem Namen Gottes beschäftigt. Ich lasse es nachher vorne liegen, bevor es die Angelika damit heimnimmt. Die Namen Gottes und das Wesen Gottes beinhaltet wirklich, wie Gott wirklich ist. Und sich damit auseinanderzusetzen, das räumt mit vielen Gottesbildern auf, die vielleicht tief in unserem Herzen sind. Die Leinwand unseres Herzens, Bilder, die wir über Gott auf unserem Herzen tragen, die sind so entscheidend, wie wir unseren Glauben leben, weil unser Glaube ist Beziehung zu Gott. Einladung, vielleicht in der Dimension mal ein bisschen reinzugucken in euer Herz, was da drin ist. Das war das Buch, genau. Dann die zweite Dimension, die Bilder auf unserem Herzen über uns selbst. Auch so ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist wie die Wurzeln von dem Baum, kommt der Stamm hervor. Ich habe letztes Mal Holz bekommen. Ein paar Leute haben mir geholfen, das ist gut. Und du siehst sofort, ist eine Buche, ist eine Eiche oder ist so eine leicht verbrennbare Fichte, die nicht so arg lang hält im Ofen drin. Man sieht am Stamm die Identität des Baumes. Und das Bild, die Identität, wo ich über mich selber habe, das ist so entscheidend, ob Gott sein Potenzial, das er in dich, in mich, in uns hineingelegt hat, auch durch uns entfalten kann. Das entscheidet über alles, wie wir uns selber sehen. Es entscheidet darüber, ob Gott, sag's nochmal, sein Potenzial, das er in uns alle hineingelegt hat, auch durch uns entfalten kann. Und ob die vorbereiteten Werke, die Früchte von dem Baum, dann sichtbar werden, ins Leben kommen oder nicht. Und diese Bilder auf dem Herzen über uns, es ist wie eine geprägte Münze im Laufe der Jahre. Und manchmal machen wir den Fehler und wir schauen in den Spiegel der Vergangenheit und gucken auf unsere Fehler. Da haben wir heute, es ergänzt sich alles so gut. Und nehmen die Fehler nicht als Helfer, sondern als Bestätigung von unserem Selbstbild, wo wir uns drin verdammen, wo wir uns klein sehen oder alles Mögliche, was da drin passiert. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass wir in ein positives Denken reinkommen, um irgendwie erhöht überzudenken, ich bin der Held, ich bin ja super gut, so gut wie ich predige keiner, ich bin der tollste Leiter der Welt, das habe ich vor 5 Jahren erlebt. Wenn dann die Kacke hochkommt und das Katerhaus zusammenbricht, dann weißt du, wer du selber wirklich bist. Wenn der Scherbenhaufen zerbricht, ich muss immer noch an unser Multiseminar denken, mit der Vase, das ist immer noch so. Wenn alles zerbricht, dein Selbstbild, wo du nicht niedrig von dir denkst, sondern überhöht, das ist genauso schwierig, wie zu denken, ich bin das Mauerblümchen. Es geht darum, in unserem Herzen uns so zu sehen, wie Gott uns in seinem Herzen sieht. Ein wichtiger Satz. Es geht darum, bei unserem Selbstbild uns selbst so zu sehen, in unserem Herzen, wie Gott uns in seinem Herzen sieht. Die Leinwand Gottes in seinem Herzen über dich, über dich, über dich und über mich auf unsere eigene Herzensleinwand zu übertragen. Und das macht der Heilige Geist. Und darum geht es heute, wenn ich darüber spreche. Nicht um auf eine komische Art stolz zu werden. Das Bild, das ich über viele Jahre in meinem Herzen über mir selbst getragen habe, das kam daher, dass ich mich in meiner Kindheit immer extrem ohnmächtig und ausgeliefert erlebt habe. Da war eine Botschaft auf meinem Herzen, ich bin hilflos, ausgeliefert, hing mit Familienumständen zusammen, wo ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen will. Aber es war jahrelang so, dass ich mich gegenüber Umständen oder Personen wie hilflos gesehen habe. Und einmal war das dann daheim, wo ich wie so ein Bild oder fast einen Traum hatte, da sah ich mich in einer Zwangsjacke, zugeschnürt, weiß nicht, ob ihr das kennt, manche so Magier machen das dann. Und ich sah mich auf einem Fluss, in dieser Zwangsjacke dahin schwimmen und am Ende kommt ein Wasserfall, wo es runtergeht. Und wo das so innerlich hochkam, da ging es mir nicht so arg gut damit. Und das war in der Ferien, da habe ich der Anne angerufen damals. Ich sage, Anne, ich habe echt das ist nichts Leichtes. Und sie wusste das einzuschätzen. Ich konnte am gleichen Tag noch zu ihr fahren und dieses Bild mit diesem Peter in der Zwangssage aufarbeiten. Und Gott hat es damals schon aufgelöst, aber es hat noch mal ein paar Jahre gebraucht, um das dann zu vertiefen. Da kam dann wie so ein Adler und hat sich auf mich draufgesetzt und hat die Fäden gezogen, sodass ich aus der Zwangssage rauskam und endlich ans andere Ufer schwimmen konnte. Aber diese Hilflosigkeit, die dann oft zu einer Verzweiflung geführt hat, wo ich oft verzweifelt war als Kind und auch als Erwachsener oft verzweifelt war, bis heute noch zum Teil, bis vor ein paar Wochen, auf der Alba-Überquerung, weiß wie heute noch, wo ich morgens aufgewacht bin, habe gedacht, das schaffen wir heute nie. Völlig verzweifelt. Der Verband war Gott sei Dank da und hat gesagt, das gibt mir alles Sinn, das wird schon alles gut, irgendwie schaffen wir das. Und außerdem, na, ich hatte jemanden an meiner Seite, der mich in meiner Verzweiflung gesehen hat, beruhigt hat, mir eine andere Perspektive gegeben hat. Oder im Zwei-Länder-Klettersteig, weiß ich auch noch, müssen hoch. Ich habe gesagt, Band, ich gehe keinen Meter weiter. War völlig verzweifelt. Und es war ernst gemeint. Das hat mich überwältigt. Und da war Gott sei Dank jemand, der mir die Hand genommen hat. Jetzt atmen wir mal tief durch und dann sind wir weitergegangen. Aber das war mein Leben. Hilflos, das schaffe ich nicht, verzweifelt. Und dann hat es Gott sei Dank aufgelöst. Und meine letzte Folie ist schon ein Versuch, wo ich begonnen habe, nachdem ich mich mit dieser Predigtreihe und dem Buch über das Herz beschäftigt habe, dass ich selber begonnen habe zu skizzieren. Nämlich die neuen Bilder, die Gott mir aufs Herz schenkt. Das mal als kleiner Teaser für euch. Vielleicht geht ihr heute heim, weil das, was ihr nachher seht, ist so niederschwellig, dass ihr denkt, das kriege ich auch hin. Eure Herzensleinwand tatsächlich auch praktisch mit neuen Bildern zu bemalen. Genau, da komme ich aber nachher noch drauf. Also, nur dass ihr spürt, diese Bilder in euch drin, manchmal schlummern sie tiefer und manchmal braucht es jemand therapeutisch gut drauf, der einem da hilft. Manchmal reicht auch nur ein guter Freund und Bruder, wo man anruft und sagt, hey, so sieht es gerade aus. Aber alleine damit umzugehen, ist die allerschlechteste Möglichkeit. Und meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel daraus, die ich schon 100-mal erzählt habe, wahrscheinlich schon 100-mal gehört habe, die mir nie langweilig wird, das sind die 12 Kundschafter, die Mose aussendet, um das Land der Verheißung, um das Land Kanaan einzunehmen. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass es da zwei Gruppen gab unter den Kundschaftern. Die haben alle das gleiche Land gesehen. Die haben genau das gleiche Land gesehen, aber sie hatten zwei unterschiedliche Herzensleinwände. Da waren unterschiedliche Botschaften auf den Leinwänden dieser Botschafter drauf. Zwei unterschiedliche Botschaften der Botschafter, Kundschafter. Ich hab mich wieder. Und diese 10 Kundschafter mit ihrer Herzensbotschaft, die kamen zurück und die haben berichtet, alles toll und gut, alles toll und gut, aber, und ihr wisst ja, es waren Männer damals, wenn beim Mann ein Aber kommt, dann ist das, was im Satz davor sagt, eigentlich Makulatur. Also lasst bitte das Aber weg, Männers, wenn das ernst meint. Die 10 Kundschafter, die zurückkamen, das ist ein bisschen klein, ich lese es euch mal vor. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da steckt ganz viel drin. Alle wissen ganz viel ICL, wie sehe ich mich, wie denke ich, dass andere mich sehen. Also interessante Aussage. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Also wie so eine Plage, die man zertritt, so eine Heuschrecke, die man auf dem Boden zertrampelt. Das war der Blick der 10 Kundschafter, die zurückkamen, die alles Gute gesehen haben, aber die ein Selbstbild hatten von, in ihren Augen sind wir klein wie Heuschrecken. Und dann kamen die 2, meine Helden, einer davon mein Everhelder, Joshua. Also den werde ich im Himmel mal ganz besonders umarmen und sage, das war richtig gut, was du da alles gemacht hast. Die 2 kamen zurück, Joshua und Kaleb, das gleiche gesehen, völlig andere Sicht. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk des Landes, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Mir geht es nicht darum, Völkermord und andere Dinge, bitte blendet es mal aus, andere Zeit, anderer Bund, andere Inhalte. Aber es ging darum, wie sie sich gesehen haben und wie sie den Feind gesehen haben. Wir wollen sie fressen wie Brot. Wir sind wie Heuschrecken, wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist so entscheidend, über den Ausgang dieser Geschichte, wie die Kundschafter sich wahrgenommen haben. Die 10 Kundschafter kamen nicht rein ins Land. Die 10 Kundschafter haben das Gleiche gemacht wie die Kirche damals in Amsterdam. Sie haben Lüge über Josua und Kaleb verbreitet. Sie haben das Volk aufgebracht. Sie haben sie verleumdet. Genau die gleiche Story. Aber Gott sei Dank waren Josua und Kaleb nicht alleine. Die hatten sich gegenseitig. Und waren wahrscheinlich noch ein paar andere da, die gesagt haben, wir gehen jetzt nicht in Bitterkeit und Depression, wir bleiben dabei. Und sie haben das Land eingenommen. Das Land der Verheißung. Es ist so entscheidend, welche Botschaft du über dir selbst, welches Bild du über dich selbst auf deinem Herzen trägst. Ob du bildlich gesprochen das Land der Verheißung, das Gott für dich vorbereitet hat, einnimmst. Ob du dich von Ängsten hindern lässt, deswegen passt es auch so gut, Bernd. Ob wir vor der Klippe stehen oder ob wir vor einer Brücke stehen oder was es immer ist. Welches Bild habe ich auf meinem Herzen über mich und kann Gott sich durch mich entfalten, weil er sein Bild über mir auf mein Herz malt. Und dann kam mir so der Gedanke, was hat denn Josua oder was war in seinem Leben der entscheidende Faktor, dass er so reagiert hat? Wir lesen da drin, Josua und Kaleb aber hatten einen anderen Geist. Sie hatten eine andere geistliche Gesinnung. Das ist ein Geheimnis. Und ihr habt mich gefragt, woher kommt es? Und es kommt daher, dass Josua ganz besonders war. Der war nämlich mit Mose auserkoren, in das Zelt der Begegnung zu gehen. Wir lesen mal schön den Vers. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Jetzt müssen wir wissen, heute wohnt der Heilige Geist in uns. Das Zelt der Begegnung wohnt heute in uns. Damals war der Heilige Geist nur sporadisch auf Menschen und die Begegnung mit Gott in seiner Gegenwart führte eigentlich zum Tod. Aber in diesem Zelt der Begegnung lagerte sich Gottes Gegenwart drauf und Mose war auserkoren, dort reinzugehen. Und der Josua ging mit. Und der Josua blieb dort drin, auch wenn Mose wieder rausging, um mit dem Volk zu reden. Ich glaube, dass das Zelt der Begegnung, die Gegenwart Gottes, der Schlüssel ist, wo sich das Bild über Gott selbst vom Josua erneuert hat, bestätigt hat, gemalt hat. Ich glaube, dass im Zelt der Begegnung auch dieses Selbstbild im Josua gewachsen und entstanden ist, wie er sich selber wahrnimmt, um dann rauszugehen und zu sagen, wir werden sie fressen wie Brot, weil er wusste, Gott ist mit ihnen. Der Schutz ist vom Feind gewichen, nicht umgekehrt. Er hatte eine klare Wurzel in Gottes Gegenwart, Intimität. Und jetzt, deswegen der ganze Vers, lesen wir hier vorne noch. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Da ist auch noch die erste Dimension drin, das Gottesbild in Mose, seinem Herzen. Gott war ein Freund von Mose. Er brachte gerne Zeit mit Gott zu. Und darin hat sich alles verändert. Ich mache uns so sehr Mut, wenn es darum geht, wie kann sich unser Selbstbild und Gottesbild denn verändern. Durchforsche die Bibel nach Aussagen über Identität, wer du in Gottes Augen bist. So das plakative Sohn und Tochter, das kennen wir alles, aber setz dich mal wirklich damit auseinander, was es heißt, dass du Erbe bist, dass du schon heilig bist in seinen Augen. Und dann lass uns Zeit verbringen im Zelt der Begegnung. Ich glaube, Lobpreis ist ein extrem guter Weg, um Wahrheiten Gottes als neue Botschaft auf unser Herz zu schreiben. Wenn wir es nicht nur singen als schönes Lied, sondern als wirkliche Wahrheit, glaube ich, dass Lobpreis in Gottes Gegenwart ein richtig guter Schlüssel ist. Soweit einfach mal die Gedanken zu dieser zweiten Dimension. Und jetzt komme ich zu den drei praktischen Schritten. Aber bevor ich dazu komme, habe ich euch eine zweite Geschichte, die so richtig gut ist. Und die beinhaltet die drei Schritte so ein bisschen zumindest. Habt ihr noch Kraft? Okay, ich auch. Die Geschichte war noch ein bisschen früher. Die spielt im Jahr 1649. Und dort wurde auch ein Junge geboren, nicht in Amsterdam, nicht in Holland, sondern in England. Und der Junge hatte den schlimmsten Anfang, den man sich nur vorstellen kann. Sein Vater starb schon, bevor er geboren wurde. Das heißt, seine Mutter, die wuchs alleine auf, beziehungsweise er wuchs alleine bei der Mama auf, arm und mittellos. Und zu allem Unglück kam noch dazu, dass er zu früh geboren wurde. Und wenn man heute so ein Frühchen ist, dann kommt man irgendwie in den Brutkasten, dann ist das Gesundheitssystem zumindest an der Stelle noch so, dass man dafür sorgt, dass die kleinen Kinder dann nicht wegsterben. Aber bei ihm führte es dazu, dass er schwach war, dass er kränklich war. Und das Ganze bei einer Mama, die weder Geld noch Finanzen oder irgendwas hatte, um einen Arzt zu bezahlen. Das war dieser kleine Junge, der geboren wurde, zu früh und der arm und mittellos aufwuchs. Und so wuchs dieser kleine Junge auf und zu allem Unglück, als er 6 Jahre alt war, kam der Pfarrer vom Nachbardorf in das Dorf, wo er wohnte. Und wahrscheinlich hat sich dieser Pfarrer irgendwie in die Mutter von dem kleinen Junge verliebt und hat gesagt, du, und er war 60 und sie war 20, ich hab's auf dem Herzen, du kannst zu mir kommen. Ich nehme dich auf bei mir und du wirst nie mehr an Hunger leiden, nie mehr finanzielle Versorgung, irgendwie Mangel haben. Es wäre alles gut gewesen, aber der Pfarrer hatte eine Bedingung. Dein Junge, der kommt nicht mit. Ich hasse deinen Jungen. Du darfst gern zu mir kommen, aber dein Junge darf nicht mit. Und aus Gründen, die ich selber nicht verstehe, ihr wahrscheinlich auch nicht, ging die Mutter auf dieses Angebot ein. Die brachte ihren 6-jährigen Bub zu ihren Eltern und zog mit dem Pfarrer in seine Pfarrei in das Nachbardorf. Und du weißt nicht viel, wenn du 6 Jahre alt bist. Nee, er war 3, sorry, hab gerade fast verwechselt. Mit 3 Jahren war das. Und du weißt nicht viel, wenn du 3 Jahre alt bist. Aber du weißt und du spürst, wenn du abgelehnt wirst. Du weißt und du spürst, wenn du nicht gewollt bist. Ablehnung ist spürbar für jedes Alter. Und dann später, als dieser Mann, das nachher gleich auflöse, seine Memoiren schrieb, da erzählt er dann, dass er mit 6 Jahren zurückging in dieses Nachbardorf und auf dem Hügel saß und auf die Pfarrei runtergeschaut hat, wo seine Mutter, die ihn verlassen hat, ihn abgelehnt hat, mit diesem Pfarrer zusammenlebte. Und aus dem Herz von diesem Junge kam nur noch Hass. Er hasste seine Mutter, die ihn abgelehnt hat. Er hasste Gott, weil dieser Pfarrer Gott repräsentiert und er so einen Hass auf diesen Pfarrer hatte. Und all das kam aus diesem kleinen Bub aus seinem Herzen raus. Es hat sein ganzes Leben beeinflusst. Als er an die Schule kam, er hatte nur noch Zerstörung auf dem Herzen. Er passte nicht auf, konnte sich nicht konzentrieren, war ärgerlich. Weiß nicht, wie solche Schüler sind werden, wie man da damit umgeht. Er hat nur noch für Unruhe gesorgt im Unterricht, aber kann man es ihm verdenken? Und am Ende von jedem Schuljahr kam das Zeugnis. Ich weiß nicht, erinnert euch noch an den Satz, der bei euch im Zeugnis drin stand? Bei mir stand drin, Peter war ein artiger und ruhiger Schüler, der Freude am Lernen zeigt. Das fällt mir jetzt gerade ein. Damals gab es noch Sätze drunter, also nur so 2 oder 3. Peter ist ein braver und artiger oder irgendein ruhiger Schüler, der Freude am Lernen zeigt. Ja, das hat sich positiv auf mein Herz geschrieben. Wisst ihr, was bei dem Jungen drunter stand? Was das Zeugnis auf sein Herz geschrieben hat? Faul, dumm, zu nichts zu gebrauchen. Das waren die 3 Herzensbotschaften, die er bekommen hat. Natürlich hat er sich das selber eingebrockt. Faul, doof und zu nichts zu gebrauchen. Und es wurde immer schlimmer mit ihm. Und es kommt kein Aber, sondern es kommt ein Biss. Es wurde immer schlimmer mit ihm, bis ein neuer Lehrer in die Schule kam. Und man weiß nicht viel über diesen Lehrer, man weiß aber seinen Namen, der hieß John Stokes. Und er war ein bekennender Christ. Und aus irgendeinem Grund fokussierte sich dieser John Stokes auf diesen kleinen Jungen, der nur für Ärger sorgte, der nur querulant war und der eigentlich zu faul, zu doof und zu nichts zu gebrauchen war. Und er sagte sich wahrscheinlich irgendwie selber, ich denke, dass der Heilige Geist so schwer mit dem Spiel war, warum der John Stokes genau den kleinen Jungen aufs Herz bekommen hat, da muss doch irgendwas Gutes in diesem Bub stecken. Da ist ja irgendwas Verborgenes, das möchte ich zum Vorschein bringen. Und er legte seine ganze Anstrengung und Bemühungen auf diesen kleinen Jungen. Er gab ihm Nachhilfe. Er kümmerte sich mit ihm und er baute fast wie ein Mentoring-Modell für den kleinen Jungen auf. Und ganz allmählich, im Laufe der Monate und Jahre, begann die Mauer, die dieser kleine Junge um sein Herz gebaut hat, zu bröckeln. Das Eis in dem Herzen von diesem kleinen Junge, der mit 3 Jahren verlassen wurde, begann zu bröckeln. Und dieser kleine Junge fasste zum ersten Mal in seinem Leben Vertrauen, dass in dem Gegenüber, in diesem Menschen, was Gutes ist. dem er vertrauen kann. Das Eis in seinem Herz begann zu schmelzen und er fasste den Mut, die Güte in einem anderen Menschen zu sehen. Und so saß der John Stokes, nachdem er ihn bei sich aufgenommen hat und er bei ihm wohnen durfte, der kleine Junge, saß er mit ihm abends zusammen und sie haben studiert. Da gab es Gott sei Dank noch kein Fernsehen, keine Smartphones, die Eltern. Der hat mit ihm studiert und dieser kleine Junge, der hat auf einmal begonnen, komplizierte mathematische Zeichnungen zu erstellen. Da zeigte er eine Begabung, wie er sie noch nie gesehen hat, dieser John Stokes. Da war was verborgen, eine Saat an Größe in diesem Herzen, wo Bitterkeit und das alles mit verborgen haben, das auf einmal hervorkam. Und als er seinen Abschluss in der Schule gemacht hat, da hat dieser John Stokes gesagt, ich bezahle dir die komplette Ausbildung an der Universität. Und so hat er ihn nach Cambridge geschickt. Diesen kleinen Junge, der eigentlich zu faul, zu dumm und zu nichts zu gebrauchen war. Und er begann in Cambridge zu studieren. Und er blühte dort auf. Er war in seinem Element dort an der Uni. Und nach einigen Monaten wusste jeder in Cambridge, was dort abging. Er kannte, er wurde bekannt. Und zwar auf der ganzen Welt. Er war ein Genie in Mathematik und machte komplizierte Modelle über Astronomie und Physik. Und jetzt frage ich mal rein, wisst ihr denn, wer das war? Habt ihr eine Idee, Bernd? Sir Isaac Newton. Oder ist er John Isaac? Ja, Isaac, genau. Der Junge, der faul, der dumm und zu nichts zu gebrauchen war, hieß Isaac Newton. Und in seinem Grabmonument, wenn er das besucht, dann steht dort Folgendes. Hier ruht Sir Isaac Newton. Ein Mann, dessen Intellekt das Göttliche berührt. Ist der Hammer, oder? Und wisst ihr, mich hat es so ermutigt. Da war ein kleiner Bub, auf den seine Herzensbotschaft wurde geschrieben, abgelehnt, nicht würdig, nicht gewollt, faul, dumm, zu nichts zu gebrauchen. Und dann kam ein Mann, ein geistlicher Vater, der die Herzensleinwand von diesem kleinen Jungen neu beschrieben hat. Der eine Botschaft draufgemalt hat von, du bist es wert, dass ich mich um dich kümmere. Du bist es wert, dass ich mich wirklich um dich kümmere. Nicht nur so ein bisschen. Und aus diesem neuen Herzensbotschaft von diesem John Stokes, der das Herz von dem Jungen neu beschrieben hat, wurde ein Mann, den wir alle kennen. Manchmal auch hasset, wenn man seine Gesetze lernen müsste, gell? In Physik. Was wäre, wenn es den John Stokes nie gegeben hätte? Was wäre, wenn ein Van Gogh einen John Stokes gehabt hätte? I don't know, ich weiß es nicht. Aber ich mache uns Mut, lasst uns geistliche Väter und Mütter werden, die sich um ihr eigenes Herz kümmern, ja, aber die sich um das Herz anderer kümmern. Und ich habe 3 kurze Punkte, dann bin ich durch. Das war er übrigens. Das war bei seinen Versuchen, wie sich das Licht in einem Prisma bricht. Da hat er, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, war er dort, welche Experimente das er alle gemacht hat. Aber dieses Thema, der Apfel fällt runter, ist so eine Geschichte von ihm, die Schwerkraft. Also die ganze Dinge, die ihr heute im Physikunterricht habt, ein ganzer großer Teil davon ist von diesem kleinen Junge, der mit 3 Jahren von seiner eigenen Mama verlassen worden ist. Und mich berührt die Geschichte einfach, weil ich spüre, es ist möglich, dass sich Botschaften auf unser Herzensleinern verändern. Und es sind 3 kurze Schritte, die ich uns mitgeben möchte. Der erste Schritt, werde dir der wahren Bilder deines Herzens bewusst. Ich nenne es mal, nimm dir die Zeit der Auseinandersetzung mit deinem eigenen Herzen. Und ich spreche jetzt von der Tiefe. Deswegen eigentlich auch gerne ein Seminar, aber nimm das mal einfach mit heim. Was schlummert wirklich in dir drin? Welche Bilder über Gott, über dich? Nächstes Mal machen wir die anderen Themen noch. Die Sarah hat letzten Sonntag über diese Herzensgötze gepredigt. Wo schlummert eine falsche Sicherheit, eine falsche materielle Sehnsucht in meinem Herzen? Wo ist eine Herzensgötze von Anerkennung und Bedeutung in meinem Herzen? Wo ist der Macht, weil ich was kompensieren möchte, ein Mangel in meinem Herzen drin? Also dieser erste Schritt, setz dich auseinander mit den Bildern in deinem Herzen drin. Das ist der erste, da brauchst du Zeit dazu. Zweitens, der aktive zweite Teil, reinige dein Herz, reinige deine Leinwand. Ich nenne es die Zeit der Reinigung. Warum reinige ich selber? Geht es denn selber reinigen? Ich glaube, dass ein wichtiger eigener Anteil dabei ist. Und dieser Reinigungsvorgang, der kann schmerzhaft sein. Und das beinhaltet auch das Thema der Vergebung. Ich weiß nicht, ob der Isaac Newton jemals zurückging und hat diesem Pfarrer und seiner Mama vergeben. Ich weiß es nicht. Aber das möchte ich uns mitgeben. Wir haben dieses Ritsch-Ratsch, vielleicht ein bisschen langsamer, aber es ist möglich. Ich glaube, dass durch Vergebung, denen Menschen zu vergeben, die falsche Botschaften auf unser Herz gemalt haben, der Weg ist, um die Leinwand wieder weiß zu bekommen. Und das ist eine schmerzhafte Auseinandersetzung, ich weiß. Und deswegen nehme ich das Thema auch nicht so leicht. Mama braucht therapeutische Hilfe. Bei manchen Themen, die nicht so schwer wiegen, kann man das auch selber tun. Und der dritte Schritt, und damit bin ich dann durch, lass die Leinwand deines Herzens neu vom Heiligen Geist mit Gottes Bildern und seinen Wahrheiten bemalen. Und ich nenne das die Zeit der Erneuerung. Wenn ihr das mitnehmt und vielleicht die Geschichte dazu, dann könnt ihr euch die Woche tatsächlich vielleicht mal damit auseinandersetzen, so wie euch der Heilige Geist führt. Und als Ermutigung, den Level runterzunehmen, habe ich euch eine Skizze von mir dabei. Da ist gar nicht so viel von einem Kompass zu sehen, aber das Bild, das mir Gott gegeben hat, wo ich mich mit dieser Verzweiflung und dieser Ohnmacht auseinandergesetzt habe, das war in einem Telefonat mit dem Sebastian, da kam das plötzlich hoch. Ich nenne es den Kompass der Zuversicht. Steht so oben drüber, ist ganz schwierig. Aber mir geht es auch gar nicht darum, die Inhalte euch zu vermitteln, sondern es geht darum, ich habe begonnen zu skizzieren. Habe nur 5, 6 andere Bilder, das sind Kritzelzeichnungen, die sind da drin in der blauen Mappe. Ich glaube, es ist tatsächlich auch was therapeutisch Einfaches dahinter, mit Malen zu beginnen. Und diese neuen Bilder auf euer Herz nicht nur einen Satz zu schreiben, sondern mal zu sagen, wie könnte ich das in einem einfachen Bild ausdrücken? So viele Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Westen und Osten, ein paar Sachen dazu geschrieben und ich meditiere das fast täglich. Und sage, danke Jesus, dass du in mir handlungsfähig bist. Ich bin nie mehr ohnmächtig, weil Christus lebt in mir, nicht mehr ich selbst. Und er in mir ist immer handlungsfähig. Und ich meditiere morgens diese 4 Himmelsrichtungen in meiner stillen Zeit und werde mir dessen bewusst, welches Bild Gott auf mein Herz, auf die Leinwand malen will. Amen. Okay. Bernd, was hast du noch für ein Lied vorbereitet zum Schluss? Okay, da ist ein gutes Bild drin. Ihr merkt in den ganzen Liedern, gut, dass ich gefragt habe, viele Lieder haben Bilder drin. Der Herr ist unsere starke Festung. Nehmt es mal als Bild mit, um euer Herz im Lobpreis zu bemalen. Okay? Amen. Gut, bis dahin.
Das sind doch Dinge, die man wirklich mitnehmen können und die man bewegen können und die Veränderung bringen. Und das finde ich immer das Gute, wenn man das Wort mitnehmen kann und es eine Veränderung bringt. Ich möchte euch noch einladen, dann danach nach dem Lied zum Kaffee und zu den Gesprächen. Und wer gern Gebet möchte, es gibt die Möglichkeit, dass auch für euch gebetet wird. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch.